Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus.
Hallo, herzlich willkommen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist erneut Naima Gabriel und wir reden über ihre Kindheit mit einer psychisch kranken Mutter. Hallo Naima, schön, dass du wieder da bist.
Hi.
Magst du dich kurz vorstellen? Wir haben ja schon miteinander Folgen aufgenommen, aber vielleicht haben die noch nicht alle gehört.
Ich bin Naima Gabriel, ich bin Autorin und ich bin eine erwachsene Tochter einer psychisch erkrankten Mutter und rede darüber so weit, dass hilfreich ist für meine Zuhörer bzw. meine LeserInnen.
Du hast ja auch ein sehr schönes Buch zu dem Thema geschrieben. Da haben wir uns ja kennengelernt bei einer Lesung oder im Workshop. Und das können wir in die Shownotes packen. Ne? Gibt es, glaube ich, noch als E-Book, soweit ich das verstanden habe. Erzähl uns doch mal von deiner Familiensituation, als du Kind warst.
Als ich Kind war, da gibt es vor und nach der Trennung.
Wir fangen vor an.
Vor der
Lass
Trennung.
Mal so die Eckdaten.
Genau. Ich bin die Jüngere von zwei Mädchen. Und ja, meine Eltern waren vor der Scheidung verheiratet.
Genau. Muss nicht so sein, aber früher, sage ich mal, in Anführungszeichen, war das eher so.
Meistens. Genau, da haben wir so zu viert gelebt. Diese psychische Erkrankung meiner Mutter war da schon diagnostiziert. Und dann kam die Trennung.
Wie alt warst du denn, als die Krankheit deiner Mutter erkennbar wurde, sag ich mal? Jetzt nicht für dich wahrscheinlich als Kind, aber vielleicht so generell.
Soweit ich weiß, wurde die diagnostiziert vor meiner Geburt und erkennbar muss sie wohl schon lange gewesen sein, auf eine Art irgendwie seit ihrer Pubertät, je nachdem, wie man es zählt und wie man das halt im Rückblick dann Dinge bewertet, würde ich sagen. Also die Diagnose übrigens ist bipolare Erkrankung.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Erklär uns doch mal, was das ist. Das wissen ja nicht alle, die uns zuhören. Soweit du das bist, hast du dich ja bestimmt damit ausgiebig beschäftigt.
Ja, auch wenn ich natürlich keine Fachfrau bin, sondern einfach Expertin für meine eigene Erfahrung.
Und die wollen wir hören.
Ja, also es gibt, es wird oft im Plural gesprochen von den bipolaren Erkrankungen, glaube ich. Mhm. Müsste man nochmal fact-checken, aber zumindest hatte ich das erste Buch, das ich zu dem Thema bekommen habe, hieß Manisch-Depressive Erkrankungen. Und mittlerweile heißt es eben bipolar. Und in manisch-depressiv steckt aber das auch noch drin, dass es eben verschiedene sogenannte Episoden gibt, also Phasen. Da wechseln sich die Phasen einer Depression ab mit Phasen der sogenannten Manie. Und für mich, jetzt komme ich zu meiner Sicht, für mich hat sich das immer so dargestellt, dass eine Manie wie eine umgekrempelte Depression ist. Also ich denke, dass es sehr ähnliche Auslöser gibt für beides und die Reaktionen sozusagen unterschiedlich sind auf die Auslöser.
Über Depressionen liest man ja zum Glück, muss man sagen, immer mehr in den letzten Jahren. Manie hört man fast nie was von, außer eben bei bipolaren Störungen. Kannst du nochmal für die, die das nicht kennen, jetzt aus Erwachsenensicht, ich frage dich später zu, wie du es als Kind erlebt hast, aber aus Erwachsenensicht erzählen, wie sich die zeigt? Eine Manie.
Die meisten wissen, glaube ich, dass es so eine sehr gesteigerte Euphorie ist, rasende Gedanken und Ideen und ein schnelleres Sprechen. Schlaflosigkeit ist oft eins der Hauptsymptome und eine gesteigerte so Erregbarkeit oder Erregung und aber das zeigt sich oft sehr individuell. Nur was, glaube ich, weniger sichtbar ist und was ich sehr gesehen habe, war, dass dieses mit der Euphorie der Anfang von so einer Phase ist und das sich dann oft gegen Ende der Phase gewandelt hat und gekippt ist. Bei meiner Mutter war es eben so in Richtung Aggressivität. Oder dass eben auch Und das erklärt sich zum Teil mit dem einen Phänomen dieser Schlaflosigkeit, die am Anfang auch noch genossen werden kann und so weiter und dann irgendwie halt eigentlich in sowas wie eine Art körperliche Erschöpfung kippen müsste, aber nicht kippt im Sinne von, dass man dann auch schlafen würde, könnte und sich ausruhen, sondern dann mischt sich eben sowas anderes rein und diese Aggressivität kommt auch oft wegen der Reaktion des Umfelds auf die Handlungen und so, die aus diesem gesteigerten Ideenreichtum und Euphorie und so kommen.
Okay, das können wir uns, glaube ich, erstmal so grob vorstellen, für die, die noch nie was davon gehört haben. Natürlich sind wir beide nicht Expertinnen. Da kann man bestimmt irgendwo nachlesen von jemandem, der sich damit auskennt. Es geht ja auch um dein Erleben, wie du deine Kindheit erlebt hast. Und deswegen schilderst du das so, wie du das verstanden hast. Lass uns mal zurückgehen zu dir als Kind. Wann, im Sinne von in welchem Alter, hast du zum ersten Mal gemerkt, dass mit deiner Mutter irgendwas ist? Ich habe es jetzt extra so breit beschrieben, weil ich weiß ja nicht, wie du das erlebt hast.
Ja, die Frage ist interessant und die wird mir auch oft gestellt. Und das gibt es natürlich eigentlich nicht so ein Erlebnis, aber ein besonderes Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselsituation war halt eigentlich im Vergleich zu anderen Kindern und zu anderen Familien, dass man halt gesehen hat, also als vielleicht Erstklässerchen, wie andere Familien zum Beispiel einen Kindergeburtstag feiern und dann kann man das ja vergleichen. Es ist auch altersgemäß, das zu vergleichen, glaube ich. Und dann habe ich gesehen, wie sehr, sehr, sehr anders sich meine manische damals Mutter verhalten hat gegenüber anderen Müttern. Ja. Und zwar ging das in Richtung, ich möchte da jetzt nicht zu konkret werden, aber dass sie sich nicht fürsorglich verhalten hat und auch nicht so, wie wenn sie die Erwachsene im Raum wäre, sondern sie hat sich eigentlich verhalten wie ein großes Kind, das so im Mittelpunkt stand von dieser Kinderparty.
Also an deinem oder dem Geburtstag deiner Schwester?
An das, da Beispiel? Erinnere ich mich jetzt an einen von meinen Geburtstagen. Okay. Ja. Und eben auch, dass ich dann groß genug war, um zu sehen, dass nicht nur ich irritiert war, sondern ich habe eben die Reaktionen der anderen Kinder und auch der anderen Erwachsenen gesehen.
Deren Irritation.
Starke Irritation.
Wir hatten ja vorher besprochen, du erzählst, was du erzählen willst. Ja. Es geht ja hier nicht darum, deine Mutter bloßzustellen, sondern es geht darum zu erzählen, wie du deine Kindheit erlebt hast. Deswegen machst du das gut, dass du es einfach so sortierst. Also du hast selbst gemerkt, dass es kein Mutterverhalten ist und hast auch an den Reaktionen anderer Kinder und anderer Elternteile gemerkt, dass da was ungewöhnlich ist.
Ja, und auch nicht nur Mutterverhalten, einfach ein Erwachsenenverhalten fand ich eigentlich nicht. Und das, ja. Ich bleibe da so ein bisschen abstrakt, weil mein Wunsch wäre, dass irgendwie andere, denen es ähnlich geht, sich da vielleicht wieder erkennen oder so.
Ja. Ja. Das ist so eine Gratwanderung. Also überlegst du, wie konkret du sein musst, damit die sie wiedererkennen, aber wie abstrakt du bleiben möchtest, um eben auch deine Mutter zu schützen, die jetzt nicht hier. Wie hat sich dein Vater da verhalten? Der hat das ja wahrscheinlich, bleib mal beim Kindergeburtstag, finde ich so ein gutes Beispiel, ich kann mir das gerade so ein bisschen vorstellen, da sind ein paar Kinder eingeladen und die Eltern holen ab oder sind auch da und ich weiß nicht, ob der dann präsent war, wir gehen jetzt mal von vor der Trennung aus und der hat ja wahrscheinlich auch gemerkt, es ist jetzt gerade, läuft gerade irgendwie ein bisschen aus dem Ruder.
Ach so, ja, das, was ich gerade erzählt habe, war schon nach der Trennung.
Ah, es war nach der Trennung, okay. Und in Situationen vor der Trennung, hast du da in Erinnerung, wie dein Vater da vielleicht versucht hat, wenn du darüber überhaupt reden möchtest, da aufzufangen?
Das habe ich eigentlich so nicht erlebt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es so Versuche gab, sozusagen so zu kontrollieren oder so.
Naja. Aber, ja. Vielleicht sagst du nochmal, wie alt du bei der Trennung warst, damit wir hier so ein bisschen ein Zeitgefühl bekommen.
Ja, da war ich 5.
Okay, also vor der Schule, jetzt verstehe ich es auch wieder. Okay, genau. Das hatte ich nicht mehr so genau im Kopf. Du hattest ja auch eine ältere Schwester oder hast immer noch eine ältere Schwester. Wie viel älter ist die?
2 Jahre.
2 Jahre. Wie hat die reagiert in so Situationen?
Also man kann grundsätzlich sagen, dass sie sehr mit, dass sie ihre Selbstständigkeit und so die erwachsenen Elemente in sich selbst, glaube ich, sehr kultiviert hat und die genutzt hat, um eigentlich sich rauszuziehen aus so einem familiären Kontext und sich, so gut sie konnte, nach außen orientiert hat, auch nach anderen Familien eigentlich oft. Hm. So. Und von dieser Warte aus war es ihr, glaube ich, gut möglich, mit etwas Abstand auf meine Mutter zu schauen und auch das zu vergleichen mit dem, was sie eigentlich gebraucht hätte an Mutterrolle und so. Und das hat sie oft thematisiert, mit meiner Mutter auch. Also auch Konflikt.
Angesprochen. Oft,
ja.
Auch in der Kindheit schon.
Ja, ja, sie hat eigentlich schon gesagt, so von einer Mutter erwarte ich mir das, Folgendes. Das und das. Und aber war auch pragmatisch genug zu sehen, dass das da nicht kommen würde und hat sich dann sehr um sich selbst gekümmert, was ich sehr gesund finde und auch damals eigentlich schon fand.
Bisschen überraschend auch für mich, bin ja keine Expertin, aber ich kenne ja andere Familiengeschichten als die Ältere. Ich kenne das eher als Verhalten von der Jüngeren, weil die Ältere ja oft auch versuchen, Verantwortung für die Jüngeren zu übernehmen, die zu schützen vielleicht auf eine Art und Weise oder zu bemuttern,
ja.
Wobei da 2 Jahre nicht viel sind an und Altersunterschied. Das ist wahrscheinlich bei deutlich größeren Altersunterschieden häufiger. War das bei euch erkennbar?
Doch, ja, total. Ja. Also sie hat schon mich bemuttert auch.
Hm.
Ja, auf eine sehr pragmatische Art, also auf so einer praktischen Ebene, auch emotional schon, aber bei vielem einfach, wenn es um Erledigungen oder darum ging, Geld, Essen, solche Sachen zu beschaffen.
Da kommen wir jetzt auch hin. Lass mal den Kindergeburtstag jetzt Kindergeburtstag sein und über den Alltag reden. Also Schulalltag, Kita, sagen wir mal Schule, ab da erinnerst du dich ja, ab Grundschule. Wie hat sich denn die Erkrankung deiner Mutter auch in den unterschiedlichen Episoden, die ja einen riesen Unterschied machen, nehme ich mal an, auf euren Familienalltag ausgewirkt? Dein Vater war da ja schon nicht mehr im Alltag präsent, kann man sagen. Dazu haben wir auch eine Folge aufgenommen, wo du über deine Trennungserfahrung, also deine Trennungskinderfahrung redest, wo du auch sagst, dass der Vater weggezogen ist und deswegen nicht mehr irgendwie im Nachbarhaus war oder so. Also ihr wart mit eurer Mutter alleine. Und wie hat sich die Erkrankung auf den Alltag ausgewirkt? Wie gesagt, auch gerne in den unterschiedlichen Phasen.
Ja, also die unterschiedlichen Phasen haben sich übrigens sehr, die längste Zeit meiner Kindheit sehr klar voneinander abgegrenzt und es gab kaum so ein Zwischending. Also es war wirklich entweder Depressionsjahreszeit oder Maniejahreszeit. Also man könnte fast sagen, ein halbes Jahr so, ein halbes Jahr so.
Es gab keine Pausen, nenne
ich
jetzt mal.
Es gab kaum
Normalitätspausen.
Ja, also in meiner Beobachtung gab es oft so ein, vielleicht eine Übergangsphase von wenigen Tagen, aber oft, dass man morgens aufgewacht ist und sie war über Nacht manisch geworden.
Da will ich nochmal nachfragen, weil wenn du sagst, die Jahreszeit, klingt das so, als hätte eine Phase ein halbes Jahr angedauert. Ich hatte in meinem Kopf gerade gedacht, so 2-3 Wochen, aber das stimmt dann wahrscheinlich gar nicht.
Nee, es war schon im Prinzip ein ganzes halbes Jahr, was aber natürlich hat es verschiedene Schattierungen gehabt. Ja, aber so Vorzeichen waren schon sehr klar, entweder so oder so.
Ist gut, dass du das nochmal sagst, weil ich können wir auch vorstellen, Menschen, die uns zuhören, dass die eher von so kürzeren Episoden ausgegangen sind, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber das finde ich jetzt nochmal eine andere Wucht. So, könnte ich mir vorstellen von der Auswirkung, wenn das so sehr lange geht und gar nicht zwischendrin Phasen des Mittels gibt sozusagen.
Ja, ich dachte eine Zeit lang, dass es so eine Art Mittel gäbe, habe dann aber erkannt, dass diese Mittel- oder Normalitätsphasen eigentlich sehr geprägt von Depressionen waren. Also die waren eben im Vergleich zu einer Manie irgendwie eine gewisse Normalität. Zum Beispiel wusste ich garantiert, dass meine Mutter zu Hause sein würde, wenn ich von der Schule nach Hause käme. Aber habe dann auch natürlich gesehen, dass sie überhaupt keine Energie gehabt hätte, groß sich aus dem Haus zu bewegen in diesen Phasen.
bevor wir gleich zum Alltag kommen, blöde Frage vielleicht, aber welche Phase war dir lieber als Kind?
Ja, es ist schon so, dass die depressiven Phasen mir zwar nicht lieber waren, aber da wusste man, was man hatte. Und das wurde eben zunehmend wichtig. Oder ja, genau, es war eben gerade als kleines Kind für mich wichtig, eine Verlässlichkeit zu haben. Und so blöd es klingt, waren die Depressionen sehr vorhersehbar, wie sie sich verhalten würde.
Da wusstest du, mit was du umzugehen hast.
Genau, mit Ausnahme natürlich des, und das darf ich nicht verschweigen, die Sorge, dass sie sich was antun würde, ganz konkret, dass sie sich das Leben nehmen würde, war sehr präsent, auch aus unseren Gesprächen. Und das ist natürlich was über dieser vermeintlichen Ruhe oder diesem Frieden halt so hing, wie eine Bedrohung und eine Angst, die ich mit mir rumgetragen habe.
Hast du das als, sagen wir mal, 6-7-Jährige schon realisiert, was das bedeuten kann?
Ja, sehr früh. Also es war halt so, dass sie sich mir sehr früh auch anvertraut hat in Gesprächen mit diesen Gedanken.
Zu früh.
Ja.
Ich habe es gedacht und wollte es nicht aussprechen, aber bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist, dann ein Kind belasten, kann man eigentlich schon sagen, oder?
Ja, genau, es war eine Belastung. Mhm. Ja. Gemischt mit einem Gefühl, also diese Belastung kam mit der Verpackung eines, dass es sowas Ähnliches wie eine Ehre ist oder ein Vertrauensbeweis, da so ins Vertrauen gezogen zu werden und auf eine Art für erwachsen genommen zu werden.
Ernst genommen werden,
also
als Gesprächspartnerin.
Als Gesprächspartnerin, genau. Und aber das war ja auf eine Art sehr vergiftet. Und dass es mir zugetraut wird und so. Und das kam auch schon so ein bisschen, es war eine zusätzliche Message, du bist irgendwie auf eine Art besonders, auch begabt als Zuhörerin und verständnisvolle Gesprächspartnerin und begabt als jemand, die Trost spendet und entlastet und so. Also damit, das wurde mitgeliefert mit dieser Belastung. So.
Ja, auch du bist stark und belastbar.
Genau.
Ich mute dir das zu, weil du damit umgehen kannst, vermute ich jetzt mal, aus Muttersicht.
Und das ist eben tricky und kann, denke ich, hat bei mir auch mein Selbstbild, meine Identität eben mitgeprägt, dass ich jemand bin, die in dem Bereich irgendwie besonders sei oder so. Also daran geknüpft war dann später auch die Idee aus meiner Familie, dass ich irgendwie prädestiniert für den Beruf der Psychotherapeutin sei oder so. Und das mag auch als Kompliment oder Wertschätzung oder so gemeint gewesen sein, aber ich habe mich da dann später deutlich davon abgegrenzt. Und
bist ja auch keine Psychotherapeutin.
Genau.
Auch hier bin ich überrascht. Was heißt überrascht? Aber Frage, warum hat sich deine Mutter nicht die ältere Schwester als Gesprächspartnerin ausgesucht oder war die auch Gesprächspartnerin?
Die war weniger Gesprächspartnerin. Das hat sich, also die Dynamik hat sich so entwickelt, dass weil die größere Schwester sich so nach außen orientieren konnte und viel bei anderen Familien übernachten konnte, war dann ich die Einzige,
die da war.
Mhm. Und dadurch hat sich mehr Enge oder Nähe organisch eigentlich entwickelt. Und so haben sich so die Unterschiede, glaube ich, weiter auch entwickelt. Und später dann, wenn ich jetzt mal vorausschauen kann, ist es auch dann so gewesen, dass meine Schwester einfach, sobald sie von zu Hause ausziehen konnte, auch von zu Hause ausgezogen ist. Und ich irgendwie die Vorstellung hatte, ja, aber wenn ich ausziehe oder so, dann ist ja meine Mutter ganz allein und hat niemand, der so auf sie in Anführungszeichen aufpasst. Und das ist eben ein Unterschied, als ob ich gehen könnte und es wäre noch jemand da.
Also seine Schwester, es ist ist früher in die Distanz gegangen, auch räumlich, und du warst länger da und fühltest dich dann auch verantwortlich. Bevor wir dazu kommen, was das alles mit dir gemacht hat, lass uns nochmal zum Alltag zurückkommen, weil mich wirklich das interessiert. Ich weiß das auch noch aus der Lesung, da hast du ja ein paar Beispiele geschildert, die ich heute noch weiß. Die Lesung ist, glaube ich, schon 10 Jahre oder so her, weil die so eindrücklich waren. Wie darf man sich so einen Alltag bei euch zu Hause vorstellen? Morgens ist Schule, sowas in der Art. Schule, Frühstück, in die Schule gehen, was man eben so macht mit 7, sagen wir es mal, du warst 7, die Schwester war 9. Wie lief das bei euch ab in den depressiven Phasen deiner Mutter und wie lief es bei euch ab in den manischen Phasen deiner Mutter?
Ja, ganz grob, ich versuche mich aufs Wichtigste zu konzentrieren. So eine Depression ist eben von auch davon geprägt, dass man eben dass eigentlich alltägliche Dinge und auch sich um sich selbst zu kümmern zu schwer ist einfach. Und meiner Mutter fiel es oft schwer, sich einfach ganz normal um uns zu kümmern, also selbst auch aus dem Bett zu kommen und sich selbst irgendwie zu versorgen. Und so hat sie eigentlich dann auch ganz oft gerade mal so geschafft, irgendwie einen Frühstückstisch vielleicht zu decken, wenn's gut lief. Und er war dann einfach sehr einsilbig oder man hat eigentlich nicht viel mit ihr gesprochen. So haben meine Schwester und ich uns um uns selber gekümmert und sind in die Schule. Meine Schwester hat eben auch sehr dafür gesorgt, wie so Sachen wie, dass man einfach pünktlich
ankommt. Wecken auch sowas in der Art.
Ja, genau, genau.
Wecken, anziehen, die Jahreszeiten gerecht. Ja, das gehört ja alles dazu.
Ja, stimmt, das gehört dazu.
Also nicht im Winter im Bikini in die Schule gehen, weil das muss ja jemand so ein Auge drauf haben.
Ja, da waren wir sehr eigenständig, selbstständig.
Hast du frühzeitig lernen müssen?
Ja. Wobei auch in der Schule zum Teil aufgefallen ist, dass wir nicht gut versorgt waren oder ich nicht gut versorgt war. Also ganz wenige Stichpunkte einfach, dass ich war mangelernährt. Das ist aufgefallen Lehrern, auch so einem, diesen Ärzten, die da vorbeikommen in der Schule, in der Grundschule. So, also richtig gut, perfekt geklappt hat es mit diesem Selbstversorgen auch nicht immer. Und in den Manien ist es halt so, dass also ein Hauptsymptom scheint ja so eine Rastlosigkeit zu sein. Auf jeden Fall war das bei meiner Mutter und typischerweise gibt es dann so ein Fernweh. Und meine Mutter war eben sehr viel unterwegs mit im Auto und so. Manchmal irgendwie schon abends, so dass sie bis durch die Nacht durch weg war und morgens noch nicht wieder da war.
Und ihr wart zu Hause.
Und wir waren zu Hause. Oder sie war eben so früh wach und war dann irgendwie on the road.
Weil du eben sagtest, mit Mangel ernährt und Schulärzte, Ärztin, habt ihr versucht, nach außen einen Eindruck zu machen? Ich kenne das von Kindern von Suchterkrankten, einen Eindruck zu machen, dass alles in Ordnung ist?
Ja, ja, genau. Also automatisch, das war nicht auch was, was man uns groß hätte sagen müssen. Ich glaube, das wollen Kinder, weil sie dazugehören wollen zu den anderen. Man sieht ja sehr schnell, was normal ist und wie ein normales Kind aussieht. Und das, da möchte man dazugehören. Und bis hin zu, dass es aber auch so weit ging, dass meine Mutter sehr so ein Bild gezeichnet hat, was passieren könnte, wenn wir uns gegenüber gewissen Autoritäten geoutet hätten. Also mit Dingen, die uns gefehlt haben oder die, also mit Missständen. Und sie ihre größte Befürchtung war tatsächlich, dass wir ihr in Anführungszeichen weggenommen werden könnten und dass also gewisse Kriterien wären da gewesen, zumindest, dass sich das Jugendamt eingeschaltet hätte.
Hat sich das Jugendamt mal eingeschaltet?
Ansatzweise, ja. Also es gab Kontakte, die aber nicht weiter zu irgendwas geführt haben und die Kontakte waren durch besorgte Eltern, glaube ich, aber auch Lehrerinnen da eingeleitet geworden, ja.
Hast du dich da auch geschämt als Kind für deine Mutter?
Ja, ja, also bei bestimmten Anlässen auf jeden Fall, ja. Und auch für unser Zuhause. auch nicht ursprünglich, weil das ja auch eine gewisse Normalität war für uns, also dass das ein bisschen, dass es durchaus verwahrlost war, phasenweise unsere Wohnung. Und da war so ein Schlüsselerlebnis, dass ich eine Freundin mit nach Hause gebracht habe, die anscheinend völlig entsetzt war. Und auch ihre Eltern ihr nicht mehr erlaubt haben, zu mir nach Hause zu kommen. Da gab es aber auch mehrere Erlebnisse von der Sorte, dass Eltern von Freundinnen von mir den Umgang nicht wollten. Ja.
Wir sprechen ja nächste Woche weiter zu dem Thema, weil wir schon vorher gemerkt haben, da gibt es ganz viel zu erzählen, damit es auch wirklich Menschen sich vorstellen können. Vor allem würde ich da mit dir drüber sprechen, was es mit dir und deiner Schwester als Kind gemacht hat, vor allem auch mit dir, was da die Herausforderungen waren, wie ihr gut durch die Zeit kommt. Reden wir dann drüber. Erstmal vielen Dank für heute.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.